Amen. Ihr Lieben, es gibt eine der größten Lügen, glaube ich, in der Kirche, die die Kirche zurückhalten will. Wie sagte mal Reinhard Bonke, mein großes Vorbild, als Christen haben wir keinen Rückwärtsgang. Aber es geht immer nur nach vorne. Und ich glaube, eine der größten Lügen der Kirche war, naja, der Pastor da vorne, das ist der Vollzeitler, das ist unser Missionar, der wird Bonn für Jesus gewinnen oder die ganze Welt für Jesus gewinnen und wir sind dazu verurteilt oder dazu berufen, unsere Stühle vielleicht ein, zwei Grad zu erwärmen. Aber ihr Lieben, wir alle sind Vollzeitler Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Vollzeitler Gottes. Amen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, du bist ein Vollzeitler Gottes. Amen. Das war das Ziel dieser Predigtreihe, die heute zu Ende geht. Wir haben eine Predigtreihe kreiert. Ich bin ein Gesandter Gottes, du bist ein Gesandter im Namen des Herrn. Und wir hatten großartige Botschaften gehabt von Christine, die uns eine großartige Botschaft gegeben hat vor 3 Wochen. Ich bin gesandt, zerbrochene Herzen zu heilen. Dann haben wir eine Botschaft gehabt, dass Gott alle Menschen gebraucht als Vollzeitler Gottes, selbst die Schwachen, selbst die Verachteten, selbst eine Maria, die damals in der jüdischen Kultur nichts wert war, hat er benutzt als erste Evangelistin. Amen. Das ist ja sehr zum Ärger für die, die mich immer wieder anschreiben auf YouTube. Pastor, hast du nicht in der Bibel gelesen? Frauen dürfen nicht predigen. Ich sage, ja, das habe ich gelesen, aber schau nochmal mein Seminar, mein bestgeklicktes Seminar, Frauen im geistlichen Dienst. Und letzte Woche hat Yasu uns ganz stark ermutigt. Wir alle haben ein sehr, sehr wirksames Instrument. Eine, die ich am meisten bewundere, sitzt da ganz hinten. Das ist liebe Elfi, die hat eine Gabe, den besten Kuchen zu backen im ICB. Und das ist ihr Schlüssel, Menschen zu erreichen. Deswegen boomt auch ihr Hauskreis. Gott hat dir ein Wohnzimmer gegeben, Gott hat dir ein Haus gegeben. Und dein Haus und deine Gabe, Kaffee zu kochen. Wenn du keinen Kuchen backen kannst, ist nicht schlimm. Kaffee ist viel wichtiger als Kuchen, jedenfalls für mich. Amen, preis dem Herrn, können wir unsere Häuser zu den besten Missionstransportmitteln machen und Menschen in den Himmel befördern. Ihr versteht mich schon richtig, nicht wahr? Ihr sollt den Kaffee nicht vergiften, sondern durch deine Liebe Menschen zu Jesus befördern. Amen. Preis dem Herrn. Das wird hier aufgenommen, deswegen muss ich das genau auf immer erklären. Preis dem Herrn. Und heute ist unser letzter Teil und wir haben uns beschäftigt mit der zweiten großen Rede von Jesus. Ihr wisst ja, Matthäus hat Jesus präsentiert den Juden und die Juden hatten ein großes Vorbild, war Mose und wir wissen, Mose hat die 5 Bücher Mose geschrieben und Matthäus sagt, Jesus ist der zweite Mose und er hat die 5 großen Reden gehalten. Erst hatten wir gehabt die Bergpredigt und die zweite beschäftigen wir uns jetzt gerade, nämlich die Sendungsrede an seine Jünger, an seine 12 Jünger. Alles Loser, alles Versager, haben ihn alle im Stich gelassen, aber Gott gebraucht die Schwachen. Amen. Und da sind wir mitten dabei. Willkommen im Club. Und heute, wie gesagt, werden wir uns um den zweiten Teil, der erste Teil der Aussendungsrede sind die 7 Aufträge Jesu an die Jünger. 3 haben wir behandelt, nämlich geh zu den verlorenen Schafen Israels, Nummer 2, predigt das Evangelium vom Himmelreich und letztes Mal hatten wir, geht in die Häuser und heute werden wir uns mit dem zweiten Teil von Matthäus 10 beschäftigen, nämlich die 7 Trostworte an die Verfolgten. Ja, denn wir haben nicht nur die beste Botschaft, wir werden auch Verfolgung und Ablehnung erleben für diese gute Botschaft und heute werden wir so ein bisschen lernen, wie gehe ich eigentlich mit Ablehnung um? Wie gehe ich mit Verfolgung um? Und dass Leute mich nicht liken, ne? Dass Leute mich dissen. Und ich möchte euch heute so ein bisschen motivieren, was ist eigentlich der Vorteil davon, wenn man abgelehnt wird? Aber wir lesen Gottes Wort. Wir lesen die 2 Verse aus der Sendungsrede Jesu, Matthäus 10, die Verse 13 und 14. Das ist Gottes Wort. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist Gottes Wort. Wow. Hier haben wir eine wunderbare Verheißung. Wir lieben alle Verheißungen. Amen. Preis dem Herrn. Und hier ist alles all inclusive. Wir haben die beste Botschaft und wir haben Ablehnung all inclusive. Amen. Das wusste ich, dass ihr kein Amen findet. Amen. Weil wer möchte schon abgelehnt werden? Wer möchte schon gedisst werden? Keiner von uns. Und was, ich kann mich noch erinnern, als ich gläubig wurde, da war ich gerade mal 17 Jahre alt. Und weißt du, ich hatte ein Problem. Alle Leute haben immer zu mir gesagt, Mario, warum sprichst du so leise? Ich habe immer geflüstert. Ja, hallo, ich bin der Mario. Was hast du gesagt? Nicht warum, weil ich so leise geredet habe, aber weil in mir war ein Vulkan von Jesus Christus. Ich habe gedacht, ich bin so begeistert von Jesus Christus. Also was habe ich gemacht? Damals gab es noch kein Internet und ich habe mit einem Füllfederhalter, habe ich meine Story, wie Jesus mich gefunden hat, habe ich mit meiner krakeligen Schrift, die kein Mensch lesen konnte, auch meine Mutter konnte meine Schrift nicht lesen, meine Lehrerin sowieso nicht, habe ich aufgeschrieben, wie Jesus mein Leben verändert hat, habe das dann bin zu meinem Gymnasium, habe das so billig Kopierer dann kopiert, dann sah es noch unleserlicher aus und dann habe ich begeistert dann in der Bonner Innenstadt meine Blätter verteilt, nicht weil die Leute konnten es sowieso nicht lesen, aber ich habe meinem Herzen Raum gemacht, ne? So war ich drauf und dann bin ich damals in eine Pfingstgemeinde gegangen und dann war das sonntags, es war so eine kleine Gemeinde, so wie jetzt hier und wir haben alle Halleluja gerufen und nach meinem Abitur habe ich so einen kleinen Job gemacht bei meiner Mutter in der Behörde und dann habe ich in dieser Behörde Briefe verteilt. Kennt ihr noch Briefe? Es ist so aus Papier, wisst ihr? Und heute gibt es ja E-Mail. Die Leute von heute wissen gar nicht mehr, was Briefe sind. Ne? Ihr schreibt auch keine Briefe mehr. Ne? Also ich jedenfalls bin dann in dieser Behörde und dann habe ich so die Tür aufgemacht und da war so ein Gruppenbüro. Ne? Da waren so drei Beamte saßen da drin und da war einer von diesen Brüder war bei uns in der Gemeinde, sonntags, Halleluja, und ich mache die Tür auf, ich bin ganz erschrocken, dass ich ihn sehe, und sage, Halleluja, Bruder, der Herr ist auferstanden. Und er hat mich ganz entsetzt, mit weit geöffneten Augen, hatte mich angeschaut, immer so gemacht, nicht wahr, und seine beiden Kollegen, die haben ganz suffisant gelächelt, nicht wahr, da war, ich wusste, was los war. Dann hat er mich dann so ein bisschen zur Seite genommen, hat gesagt, also bitte in der Kirche singen wir Halleluja, aber bei uns in der Behörde, bitte ruhig, ne? Da reden wir nicht. Und dann habe ich damals gar nicht verstanden, so als junger Spund, ne? Christen leben in zwei Welten, ne? Sonntags Halleluja und im Alltag, darf keiner, da sind wir U-Boot-Christen, nicht wahr? Und das ist dann immer lustig, wenn zwei U-Boot-Christen sich auf der Firma treffen, ne? Oder in der Behörde, wie, du bist auch ein U-Boot-Christ, gut, dass wir uns getroffen haben, preis dem Herrn. Ja, warum ist das so? Weil wir alle haben die Hosen gestrichen voll. Wir wollen nicht abgelehnt werden. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen applaudiert werden. Wir wollen um des Evangeliums willen nicht abgelehnt werden. Mein erster Punkt ist, ihr Lieben, dass wir abgelehnt werden um des Evangeliums willen, ist völlig normal. Wir leben in einem Land, und eigentlich müssten wir jeden Tag dreimal auf die Knie gehen, und Gott danken, dass wir um unseres Glaubens willen nicht verfolgt werden. Amen. Das ist nicht fantastisch? Wenn jetzt jemand reinkommen würde und unseren Gottesdienst stören, wir dürften tatsächlich die Polizei rufen und die würden uns sogar verteidigen. In anderen Ländern kommt die Polizei und verhaftet euch. Nicht wahr? Wir haben Verfolgung für... Ach, das wollte ich noch sagen, noch eine gute Botschaft, bevor die negative kommt. Und zwar gehört ihr der schnellst wachsendsten Bewegung auf der ganzen Welt an. Wir haben im Moment 2,6 Milliarden Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Ist das nicht fantastisch, Amen? 2,6 Milliarden Menschen und wir haben die schnellst wachsendste Bewegung, 1,2% Wachstum. Das heißt, heute entscheiden sich 82.000 Menschen für Jesus Christus heute, jeden Tag 82.000 Menschen, das Christentum, es marschiert voran. Amen. In Deutschland, in Europa geht die Kirche den Bach runter. Ich war letzte Woche auf Masterstudienreise in Berlin. Wow, Berlin lässt grüßen. Nicht wahr? Die Kirche geht den Bach runter, scheinbar. Aber weltweit ist das Christentum die schnellstwachsendste Bewegung. Das ist fantastisch. Und jetzt kommt ein Paradoxon. Nämlich Open Doors, eine Organisation wie RVC, hat die neuesten Zahlen rausgebracht. Wir haben im Moment 365 Millionen Christen, die in 78 Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und genau diese Länder sind es, die am schnellst wachsendste Kirchen haben. Das ist interessant, nicht wahr? Wir leben in Deutschland, wo alles erlaubt ist. Die Kirche stirbt in Deutschland scheinbar. Aber ich frage mich, ich glaube, die Kirche hat eine Zukunft. Warum hat die Kirche eine Zukunft? Weil wir haben Jesus. Amen. Glaubst du auch an Jesus? Amen. Die Kirche hat eine Zukunft, auch in Deutschland. Amen. Aber wir haben Nordkorea, das ist auf dem Weltverfolgungsindex, auf der Rangliste Nummer 1. Da darfst du noch nicht einmal eine Bibel besitzen. Bist du privilegiert, dass du eine Bibel, oh hier, die jungen Leute haben sogar eine, habt ihr noch eine Bibel aus Papier? Boah, meine Kollegen haben nur noch Handy, die finden aber nie die Bibelstelle. Ne? Gut, dass wir old school hier vorne, Amen. Du bist privilegiert, weil du eine Bibel hast, Amen. Wenn du in Nordkorea gefunden wirst mit einer Bibel in der Hand oder besuchst einen Gottesdienst, wirst du sofort getötet oder kommst ins Arbeitslager mit einem langsamen Tod. Es ist absolut verboten, dort Christ zu sein. Und wir haben in Nordkorea 400.000 Christen, die ständig wachsen, obwohl sie im Untergrund arbeiten. Das ist Gott. Das ist Gott. Gott schenkt Wachstum in der Verfolgung. Dann haben wir unsere Iraner. Preis dem Herrn. Ein Applaus für unsere Iraner. Wir haben im Iran die schlimmste Sünde der Scharia, wenn ein Muslim zum christlichen Glauben kommt. Und viele auch bei uns im ICB sind schon im Iran zum Glauben gekommen, weil es eine der schnellst wachsendsten Kirchen sind auf der ganzen Welt, die Untergrundkirche im Iran. Wir haben allein im Iran 1.245.000 Gläubige, die Jesus nachfolgen, trotz Scharia. Ist das nicht herrlich? Preis dem Herrn. Also ihr merkt, was ich versuche. Ich versuche euch ein bisschen Ablehnung für Jesus, Verfolgung, So weh es tut, wir wollen alle nicht leiden, aber Verfolgung und Ablehnung hat auch seine Vorzüge. Das ist heute mein Ziel, euch ein bisschen resilienter zu machen, ein bisschen einen Sinn zu sehen, dass wir auch Leiden ertragen können. Aber wir Deutschen, wir haben auch unsere Geschichte. Wir haben das Dritte Reich hinter uns, auch dort gab eine Pseudokirche. Unter Hitlers Gnaden, die sogenannten deutschen Christen, haben das Alte Testament als antisemitisch weggeschmissen. Wir haben gesagt, Jesus war ein Arier, der Sohn eines germanischen Soldaten, also ein Kram, also ein Dreck, nicht wahr? Und sie haben sich gebeugt vor der Hakenkreuzflagge, sie haben auf Hitler ihren Eid geschworen und viele, viele Pastoren, viele, viele Priester auch. Ich habe mal eine Studie gemacht über den BFP, ne, über unsere Pfingstbewegung. Auch dort gab es nur wenige, wenige Pastoren, die aufgestanden sind gegen das nationalsozialistische Regime. Damals noch mit Bruder Dunz, mit 99 Jahren, da habe ich noch ein Interview mit ihm geführt, das ist schon beim Herrn. Das ist eigentlich, ist das beschämend für uns. Wir wollen nicht gerne leiden. Aber es gab einen protestantischen Prediger aus der evangelischen Kirche, sein Name war Paul Schneider, Pastor Paul Schneider. Man nannte ihn den Prediger von Buchenwald. Er hat offen von der Kanzel gegen Hitler gepredigt. Am 27. November 1937 wurde er dann in das neu errichtete KZ Buchenwald bei Weimar verhaftet, interniert und hat dort Zwangsarbeit, furchtbare Zwangsarbeit geleistet. Am 20. April zum Geburtstag des Führers 1938 mussten alle Häftlinge den Hitlergruß geben und ihre Mütze abnehmen vor der Hakenkreuzfahne. Und Pastor Paul Schneider hat sich geweigert. Und er hat gesagt, vor diesem Verbrecherzeichen gebe ich nicht meinen Gruß. Und der Leiter von Buchenwald hat ihn zum Krüppel geknüppelt vor den ganzen Gefangenen. Er wurde in den Block, das war eine Einzelhaft, geschlossen, wo er wochenlang nur mit Wasser dort geschmachtet hat. Und Augenzeugen berichten, dass er noch aus dem Bunker heraus das Evangelium gepredigt hat. Wow, das sind unsere Helden. Und das sind die unsere Vorbilder. Aber es bleibt, wir leiden ungern. Das ist einfach so. Wir möchten uns am liebsten wegducken. Wir möchten am liebsten keine Verfolgung erleiden. Aber ich möchte euch heute motivieren, und ich habe ja von meiner Kollegin Christine Gräbnitz, eine großartige Predigerin und Kommunikatorin, übrigens auch die Direktorin unserer Grundschule, sagt immer, bring ein Beispiel, was deine Botschaft illustriert. Jetzt habe ich heute mitgebracht, das ist ein Schlüssel, wenn wir am 30. Juni unsere Rheintaufe haben, dann können wir damit diese ganzen Puller, können wir dann aufschließen und wegräumen für unsere Autos. Und dieser ist Feuer verzinkt. Und ich möchte dich heute motivieren, ein feuerverzinkter Christ zu werden. Ja? Das ist eigentlich aus Metall. Wenn das Metall nur so wäre, würde es in wenigen Jahren verrosten. Deswegen legt man es in ein feuriges Zinkbad über 700 Grad Celsius. Und es ist so heiß, dass das Zink und das Metall ineinander verschmelzen. Das heißt also, das nennt man Legierung. Und in diesem Feuer empfängt dieses Metall, dieser Schlüssel, eine neue Eigenschaft. Die Eigenschaft, resilient zu sein, nicht mehr so schnell zu verrosten. Und ich möchte dich heute gerne gewinnen dazu. Heute ein Resilienzseminar ist das sozusagen. Zu sagen, er ist ein Vorteil, wenn ich abgelehnt werde. Da gibt es einen Vorteil darin, verfolgt zu werden, weil ich komme in das Feuerbad Christi und ich werde ein resilienter Christ. Amen. Das war ein ganz bescheidenes Amen. Weiß der Herr, ich kann das auch gut verstehen. Amen. Denn wir alle wollen nicht unbedingt verfolgt werden. Und das ist biblisch. Matthäus 10, Vers 22. All inclusive. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Amen. Das heißt also, in der Verfolgung ist auch eine Verheißung. So, und damit jetzt nicht alle so gehypt sind und gleich sagen, wir stürzen aus der Kirche heraus und machen uns so richtig unbeliebt bei allen möglichen Leuten, so wie einer meiner Freunde. Der hat dann auch, der ist dann ins Münster gelaufen und dann hat er da den Gottesdienst gestört und hat dann gesagt, ihr Götzenanbeter, hier sind die Marienstatuen und die Bilder, und hat er dann Gottesdienst gestört. Und was haben sie gemacht? Natürlich haben die Polizei gerufen. Ne? Da wurde dann, kriegte dann ein Hausverbot, und dann kam er ganz stolz zu mir und hat gesagt, Mario, ich habe um das Evangeliums willen Verfolgung gelitten. Ich wurde von der deutschen Polizei verhaftet. Und da habe ich zu ihm gesagt, mein lieber Freund, ne, sage ich aber nur zu Freunden, nicht zu Gästen, du bist ein Dummkopf. Ne, du hast keinen Respekt und du hast keinen Anstand. Ne, du hast unnötig hast du gelitten. Und deswegen möchte ich ein bisschen Balance bringen in meine Botschaft und möchte gerne im zweiten Teil Lehren über richtiges Leiden. Ja, die Christen in Korea, die tun nichts Schlechtes. In der Bibel zu lesen, zum Gottesdienst zu gehen, über Jesus zu sprechen, das ist nichts Schlechtes. Auch unsere Brüder im Iran, die tun nichts Schlechtes. Paul Schneider hat nichts Schlechtes gemacht und trotzdem haben sie gelitten. Man leidet für Gerechtigkeit. Das ist richtiges Leiden, um feuerfest zu werden, um widerstandsfähig zu werden. Aber es gibt auch ein unnötiges Leiden. Es gibt ein Leiden um der Ungerechtigkeit willen. Und das sagt Petrus. Er sagt in 1. Petrus 4, Vers 15, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter. Ja? Sagte letztens auch ein Bruder zu mir, sagte, Mario, ich zahle keine Steuern mehr. Ich sage, was ist los? Wieso zahlst du jetzt kein Wasser? Jetzt bin ich dicht gefahren. Ja, ich habe gelesen, von unserer Steuer werden die Abtreibungen finanziert. Nun, ich will auch nicht falsch verstanden werden. Ich bin auch pro-life. Ich bin für das Leben. Ja? Wenn Kinder gezeugt werden, ich finde das großartig. Und natürlich sage ich auch, die Kinder, ungeborenen Kinder haben auch ein Recht. Und deswegen bin ich gegen Abtreibung. Aber trotzdem ist die Argumentation, nur weil ich denke, der Staat tut etwas Unrechtes vor Gott, zahle ich meine Steuern nicht. Da haben wir aus erster Hand, sogar aus Jesu Lehre, haben sie ihm gesagt, hier, da ist ein Denar. Das ist die Steuer für den Kaiser. Sollen wir Rom die Steuern zahlen, ja oder nein? War natürlich eine Falle. Und wer an Rom Steuern gezahlt hat als Hebräer, der wusste, wo das Geld hinging. Man hat selber sein eigenes Gefängnis, seine eigene Vernichtung bezahlt. Das Geld ging natürlich in die römische Armee, die Juden massenweise gekreuzigt haben, verhaftet haben, gefoltert haben. Und sie haben dann nicht ihre Steuern bezahlt. Und was sagt Jesus? Gebt Gott, was Gottes ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt also, wir als Christen, wir sollten vorbildlich sein in allen Dingen und nicht wegen Unrecht leiden. Oder im 1. Petrus 2, Vers 20, da sagt er, denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Ne, war jetzt auch wieder eine Story, natürlich aus Amerika, ist ja klar, ne, ein Pastor einer Mega-Church hatte viel Stress, klar, ich habe auch Stress, ist klar, und weil er so viel Stress hatte, hat er so viel Alkohol getrunken, nicht? Das steht ja auch in der Bibel, ne? Also ich war auch mal, als ich im Libanon war, habe ich eine Predigt gehört von einem Pastor, dass es schlecht ist, Alkohol zu trinken. Und dann kam ich nach Deutschland, habe ich Mittag gegessen mit einem orthodoxen Priester und der hat mir zwei Weinflaschen aus Mazedonien mitgebracht. Ne? Und hat mir auch zur Bibel gezeigt, dass es richtiges Wein zu trinken, nicht wahr? Also kannst du so und so sehen, nicht wahr? Aber er war so voller süßen Wein, dass er damit Auto gefahren ist und hat seinen Führerschein verloren, nicht wahr? Das, ihr Lieben, ist kein gutes Zeugnis. Das ist Leiden, unnötiges Leiden. Und Petrus sagt weiter, 1. Petrus 3, 15, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das ist stark, oder? Das heißt, wir sollen nicht bereit sein, alle Fragen zu beantworten. Nicht wahr? Gibt es ja diese wunderschönen Fragen. Ich weiß nicht, ob du die auch schon mal bekommen hast. Mario, gibt es einen Stein, der so schwer ist, dass Gott ihn, oder kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann? Nicht wahr? Diese Fragen brauchen wir nicht beantworten, nicht wahr? Und du brauchst nicht alle Fragen beantworten. Du brauchst auch nicht die Fragen zu beantworten nach dem Leid, weil es keine Antwort gibt. Sondern was sollen wir beantworten? Was ist der Grund deiner Hoffnung? Ja, letztens kam jemand in die Kirche und sagte, wow, also ich war so überwältigt, ich bin eigentlich ein bisschen Antikirche, aber im ICB sind immer alle so freundlich. Wie machen Sie das, Herr Pastor? Ich sage ganz einfach, alle unsere Ordner haben so eine Pille, ne? Jeder kriegt eine Pille, ne? Mein Gang, war nur ein Mario-Witz, meine Frau sagt immer, erzähl keine Witze, keiner lacht, nicht wahr? Wir wissen, wir haben eine Hoffnung und unsere Hoffnung ist keine Pille, sondern Jesus, Amen, preis dem Herrn. Das sollen wir bereit sein, von dieser Hoffnung zu erzählen. Dann heißt es in Vers 16, und das ist mein Punkt, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja. Und letztens war eine Zeugin Jehovas hier im Gottesdienst und vor einigen Wochen war eine Mormonin im Gottesdienst und sie sagte, es hat mir wohlgetan, dass Sie über unsere Religion mit Würde gesprochen haben. Ja, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, Muslimen, Mormonen, Zeugen Jehovas zu beleidigen oder ihre Religion schlecht zu reden, sondern wir sollen Menschen mit Ehrerbietung, mit Höflichkeit gewinnen, ja, und nicht mit Beleidigung. Und mein letztes falsches Leiden, warum wir unnötig leiden, wir sollen nicht dauernd irgendwelche Selbstmitleidspartys feiern. Self-Pity-Partys, oh, ich muss so viel leiden. Ja, nein, wir sollten uns freuen. Ne, so heißt es auch in der Bergpredigt. Freuen, wenn wir mit Christus gewertschätzt werden verfolgt zu werden um unseres Glaubens. Und ihr Lieben, lasst uns ehrlich sein, in Deutschland werden wir nicht verfolgt um unseres Glaubens. Jubilate, wir leben in Deutschland. Amen. Wir sollten jeden Tag jubeln und jauchzen, die Wände hoch und runter krabbeln vor Freude. Ich lebe in Deutschland. Amen. Wir werden nicht verfolgt um unseres Glaubens. Das heißt also, das war mein zweiter Punkt, bitte nicht Leiden provozieren aufgrund von Ungerechtigkeit, aufgrund von Dummheit. Und mein dritter Punkt ist, das ist auch ein Vorteil, abgelehnt zu werden, Kritik zu bekommen. Ich kann kein Karate, ich kann auch kein, wie heißt das alles da, Jiu-Jitsu oder was weiß ich, aber es hat mir mal jemand erklärt, sagt Mario, das ist ein toller Sport, wenn jemand dich gegen dich rennt und will dich überwältigen, dann lernst du in diesem Sport die Kraft deines Gegners zu benutzen, dass er sich selber auf die Matte legt. Wow, habe ich gedacht, das will ich auch mal können, aber habe ich nie gelernt. Ich bin immer hier, ich habe immer nur weiche Hände, weil ich nur meine Blätter umschlage, nicht wahr? Aber das möchte ich euch motivieren, dass Kritik, wenn wir Kritik empfangen, dass es auch zu unserem Vorteil sein kann. Und wie können wir lernen, mit Kritik besser umzugehen und sie sogar für uns arbeiten zu lassen? Und das Erste, was ich euch ans Herz legen möchte, zu unterscheiden, es gibt destruktive Kritik, die sollten wir nicht in unser Herz lassen, und es gibt berechtigte Kritik, von der wir lernen können. Und mein erster Punkt ist, lerne Kritik nicht persönlich zu nehmen. Ja? Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem 16-jährigen jungen Mann auf dem Münsterplatz. Und ich habe ihm von Jesus erzählt und er war voller Hass. Er hat mich beleidigt und hat geschimpft über Gott, über die Kirche. Und natürlich ist das nicht schön, wenn man so ein Gespräch führt. Und natürlich geht man innerlich in Verteidigungshaltung, weil man fühlt sich persönlich beleidigt. Aber das ist der erste Punkt. Wenn Leute dich beleidigen, wenn Leute dich kritisieren um deines Glaubens willen, dann ist es nicht gegen dich, sondern es ist, weil sie einen Schmerz tief in ihrem Herzen haben. Und deswegen ist es wichtig, zunächst den Kanal nach oben zu öffnen, zuerst Gott zu bitten, Gott, schenk mir deine Liebe für diese Person, diese Menschen anders zu sehen, durch die Augen von Jesus Christus. Und dann öffnest du deinen Kanal zu der Person und du fragst, warum hassen sie Gott? Warum hassen sie die Kirche? Und dann kommen die dollsten Antworten, auf die du vielleicht nicht gekommen wärst. Aber deswegen ist es so wichtig, nichts persönlich zu nehmen. Nimm Kritik nicht persönlich, sondern nimm immer die Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und weißt du, wir sind ja hier auch. Im Aloysius-Kolleg an einem Ort, das war ja für uns auch schwierig, Gottesdienste hier anzufangen, weil bis 2010 wurden hier Hunderte von Schülern, von Priestern missbraucht. Und das ist einer der größten Nummer 1 Gründe, warum Hunderttausende Deutsche austreten aus der Kirche und ihren Glauben verlieren. Wie kann Gott das zulassen, dass sein Bodenpersonal, das Priester, kleine Kinder, missbrauchen, vergewaltigen, schlagen. Das heißt also, nimm Kritik nicht persönlich, sondern versuch zu verstehen. Als ich diesen 16-jährigen Jungen gefragt habe, warum hassen sie Gott so, sagte, hat er mir so eine Story erzählt. Hätte ich nicht gefragt, hätte es mir nicht erzählt. Und er sagte, ich war 10 Jahre alt, meine kleine Schwester war 5 und hatte Leukämie. Und sie war zum Tode verurteilt. Und ich bin jeden Tag als 10-jähriger Bub, bin ich in die katholische Kirche, habe eine Kerze angezündet und habe gebetet, dass Gott doch meine Schwester heilt. Und mein Gebet ist nicht in Erfüllung gekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich für sie beten, dass Gott sie tröstet. Und dann habe ich nicht versucht, das Leid der Welt zu erklären, weil es gibt keine Antwort, auch nicht in der Bibel. Gott gibt uns nicht die Antwort auf das Warum, aber er gibt uns seinen Trost. Er ist der Leidende. Er ist der einzige Gott, der leidet. Nummer eins, nimm Kritik nicht persönlich. Nummer zwei, Menschen kritisieren dich um deines Glaubens willen, weil du polemisch bist. Entschuldigung, wenn ich dir heute mal auf die Füße trete. Manchmal sind wir polemisch. Warum sind wir polemisch? Weil Leute uns polemisch beschimpfen. Ich weiß das, ich bin Straßenevangelist, ich kenne das hoch und runter. Ne? Wenn Muslime uns kritisieren, ja, deine Bibel ist nichts wert, deine Bibel ist gefälscht, ne? Und dann schlagen wir zurück. Ne? Und dann sagen wir, was weiß ich was, dann beleidigen wir Mohammed. Und dann alles Mögliche machen meine Kollegen sehr gerne, ne? Die beleidigen Mohammeds Sexualleben und all diese Sachen. Und das ist nicht klug. Wenn wir unsachlich, wenn wir polemisch werden, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in der Weise auch beschimpft werden. Das heißt, Kritiker kritisieren dich, wenn du nicht deinen eigenen Glauben gut und positiv erklären kannst, wenn du nur zurückschlägst. Und Nummer drei, deine Kritiker haben manchmal recht. Ist so. Manchmal mit meinen Kollegen, die hacken dann auf den Koran rum und sagen, der Koran ist das gewalttätigste Buch der Religion. Und dann hast du dir schon ein Eigentor geschossen. Weil wenn du deine Bibel lesen würdest, ne, im Alten Testament lesen würdest, würdest du sehen, das Alte Testament ist 100-mal gewalttätiger als der Koran. Das ist einfach so. Ne? Das heißt also, wir können lernen von unseren Kritikern, dass wir sachlich argumentieren, dass wir uns füllen lassen mit Weisheit. Und mein vierter Punkt ist, es ist wichtig, dass wir richtig antworten mit dem richtigen Ton. Meine Mutter sagt immer, der Ton macht die Musik, nicht wahr? Das heißt, wenn Leute dich beleidigen, wenn Leute dich kritisieren, sei nicht beleidigt. Sei ruhig. Bleibe positiv. Bleibe freundlich. Denke immer daran, wenn Leute dich kritisieren, dann machst du wahrscheinlich was richtig. Ja. Denn Jesus ist verfolgt worden, die erste Kirche ist verfolgt worden. Wenn du kritisiert wirst, dann sei nicht gleich beleidigt, sondern sag, anscheinend lebe ich meine Nachfolge erfolgreich. Wenn du im Internet kritisiert wirst, Regel Nummer 1, antworte nicht. Lass es stehen. Streiten im Internet, boah, das ist die Pest der Gegenwart. Wirklich. Wenn du dich schon mit Leuten streitest, lad sie zum Kaffee ein, lad sie zum Essen ein, schau ihnen in die Augen, aber nicht über Internet. Wenn du antwortest, wähle deine Worte mit Bedacht. Antworte nicht sofort. Ich bin Brasilianer, ich weiß, wovon ich rede. Wir antworten nicht nur mit Worten, wir antworten sogar mit Ne, wir berühren dich dauernd und fassen dich an, nicht wahr? So sind wir Brasilianer. Wir reden mit Händen und Füßen, nicht wahr? Nein, aber als Brasilianer habe ich gelernt, antworte nicht sofort. Das brasilianische Blut ist heiß, aber deine Weisheit ist kalt, nicht wahr? Also das müssen wir uns immer wieder sagen, nicht wahr? Und deswegen, wir sagen nie etwas gegen etwas. Ne? Gestern hatte ich auch einen tschetschenischen Muslim bei mir im Haus, ne? Und der kam eigentlich für eine Reparatur, ne? Aber wenn du bei Mario bist, geht es direkt über die Bibel, nicht wahr? Und dann hat er dann angefangen und gegen Israel, wow, das war alles ganz furchtbar und hätte ich da ja auch gegen Hamas reden können, habe ich auch nicht gemacht, habe Hamas nicht mit einem Wort erwähnt. Was habe ich gemacht? Habe ihm 5 Suren zitiert aus dem Koran, dass Allah sagt im Heiligen Koran, ihr Kinder Israel, ich führe euch in das heilige Land. Ne? Ja, da war er erstmal stumm. Ne? Wir sind nicht gegen etwas, wir sind für etwas. Ne? Und ich habe auch gleich das Beispiel genommen, sehen Sie, das ist die Liebe Gottes. Ne? Israel ist nicht perfekt, die Deutschen sowieso nicht, ne? Nur hinter vorgehaltener Hand. Nicht wahr? Aber Gott liebt uns trotzdem. Ne? Das ist das Evangelium pur. Ne? Gott liebt uns nicht, weil wir so toll sind, sondern er liebt uns trotz unserer Schuld. Und ihr Lieben, ich möchte euch und mich, das predige ich auch zu mir, Lasst uns nicht für den Applaus von anderen Leuten leben. Wenn du lebst von dem Applaus anderer Menschen, wenn du davon lebst, dass andere Menschen dich mögen, dann wirst du an ihrer Kritik sterben. Amen. Wir leben für Christus. Wir leben für unsere Berufung. Wir leben für etwas. Und auch wenn wir kritisiert werden, wir leben unsere Berufung positiv vorwärts. Und irgendwann werden die Leute zu dir kommen und sagen, wow, wir haben dich so geschliffen, wir haben dich so beschimpft und du bist immer noch fröhlich, du gehst immer noch deinen Weg und wir haben gesehen, mit dir ist etwas richtig, nicht wahr? Deswegen folge Jesus, mach dich frei von diesem Gift des Menschengefallenwollens, ne? Von diesem Lob von Christen. Hat mir letztens auch jemand gesagt, ne? Warum habt ihr Palmsonntag, ne? Palmsonntag, Hosianna, nicht wahr? Erst rufen sie Hosianna und in der nächsten Woche kreuzige ihn. Nicht wahr? Da wir leben nicht für den Applaus anderer Menschen, wir leben für Jesus. Amen. Und ich schließe ab mit dem zweiten Teil von Matthäus 10, die 7 Ermunterungen für die Verfolgten. Das ist mein Schlussplädoyer, warum wir Verfolgung, warum wir Ablehnung als Vorteil sehen sollten. Warum sollten wir leiden als Vorteil sehen, dass Menschen uns ablehnen um des Evangeliums willen. Nummer 1. Und das ist der Trost von Jesus Christus persönlich. Matthäus 10, 24, 25. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Hast du was gelesen? Wenn wir leiden mit Christus, dann verschmelzen wir mit ihm. Dann werden wir wie Christus. Ja? Das heißt also, wenn wir Verfolgung leiden, wenn wir Ablehnung leiden, das ist ein hochspiritueller Weg, mit Christus zu verschmelzen, mit Jesus eins zu werden. Wer möchte gern mit Jesus eins werden? Amen. Weißt du, ihr merkt, ich will euch überzeugen, ich will euch heute was verkaufen. Nicht wahr? Das ist auch nicht so einfach. Das will mir nicht jeder abkaufen, aber ich möchte euch dazu so sehr gewinnen, dass wir resiliente Christen werden. Das Leiden uns nicht trennt von Jesus. Und das, die zweite Trostwort finden wir in Matthäus 10, 26, 27. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage, in der Finsternis redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und was ist der Trost? Was klein beginnt in deinem Leben oder Menschen dich klein machen, wird einmal groß werden. Alles Große hat im Kleinen begonnen. Ich habe diese Geschichte schon öfter mal erzählt von diesem Bibelschüler. Er hat immer nur Sechsen geschrieben auf seiner Bibelschule. Alle seine Dozenten haben zu ihm gesagt, du wirst nie Pastor werden. Du wirst nie predigen. Aus dir wird nichts. Ne? Alle hermeneutischen Prüfungen, alle 6. Ne? Haben sie ihn rausgeschmissen aus der Bibelschule. Und er sagt, was soll ich machen mit meinem Leben? Hat er sich einen Schlafsack und ein Zelt gekauft. Ist unter die Brücken von London zu den Obdachlosen. Hat mit ihnen gewohnt. Hat mit ihnen gegessen, hat dann Sponsoren gefunden, die sein Projekt cool fanden. Dann hat er Essen gekauft für die. Dann hat er ein Café gemietet, ein Obdachlosencafé. Dann hat er mit denen gegessen, hat er mit denen das Evangelium geteilt. Und dann hat er mehrere Cafés gemietet, bis er sogar von der Queen eingeladen worden ist zum Interview. Nicht wahr? Und dann saß er im Staatsfernsehen, also im ersten Programm, er saß auf dem rechten Stuhl, die Queen auf dem linken Stuhl und predigte in die Kamera, dass ganz Großbritannien sah, Jesus ist für dich gestorben und Jesus ist auferstanden. Und weißt du, wer das Programm gesehen hat? Alle seine Bibelschullehrer. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Fürchte dich nicht vor dem, was klein beginnt. Fürchte dich nicht vor Ablehnung. Weil alles, was groß wird, das beginnt einmal klein. Amen. Drittes Trostwort, nur den Leib können sie töten, aber nicht deine Seele. Viertens, die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters ist bei den Verfolgten. Nummer 5, wer zu Jesus sich bekennt, der bekennt sich auch zum Vater. Jesus bringt das Schwert der Entzweiung. Und jetzt kommt das letzte Trostwort. Verfolgte bringen Gott selbst zu den Menschen. Matthäus 10, 40, 42. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, wird's verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Verfolgte, Abgelehnte bringen Christus selbst zu den Menschen. Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht von so zwei älteren Herren. Der eine auf der linken Seite, das ist Dwight Moody. Dwight Moody war ein Erweckungsprediger aus Amerika und so ein bisschen ungebildet, amerikanisch auch noch. Ne? Und er wurde eingeladen von der Cambridge University in England. Alles Elite-Studenten. Und die hatten das gehört, da irgend so ein Billigprediger aus Amerika, der kommt da hier in unsere Elite-Universität, dem werden wir mal so richtig einheizen. Nicht wahr? Und dann hat er eine ganze Bibelwoche gemacht, hat jeden Abend gepredigt. Und am ersten Abend waren dann 700 Studenten da. Und 700 Studenten haben ihn so ordentlich eingeheizt, haben dauernd seine Predigt gestört, dauernd zwischengerufen. Keiner hat seine Predigt verstanden. Da hat er dann so ein paar Jungs dabei gehabt, die haben dann auch so christliche Lieder gesungen und dann die Studenten haben dann irgendwelche Kneipenlieder da noch dazwischen gesungen und haben den ganzen Gottesdienst gecrashed. Also wenn ich da eingeladen gewesen wäre, ich wäre wieder nach Amerika zurückgefahren, nicht wahr? Aber nicht Dwight L. Moody. Kam nächsten Abend wieder. Statt 700 Studenten waren nur noch 100 da. Und am dritten Abend ist er wiedergekommen, waren nur noch eine Handvoll da. Und der Anführer, ne? Also der, beim Fußball nennt man das der Einheizer, ne? Der die Chöre vorsingt. Und der hieß, Moment, Gerard Slander. Das ist der hier auf der rechten Seite. Der sieht auch so aus. Ne? Und Gerard Slander war einer der Elite-Studenten und dann kam er zu ihm, sagte, ich komme, um mich bei Ihnen zu entschuldigen, Pastor Moody. Am ersten Abend war der ganze Saal voll und wir dachten, wir wären Gentlemen und Sie wären Billigprediger aus Amerika. Aber an dem Abend war nur ein Gentleman im Raum. Und das waren sie. Sie haben nicht zurückgeschrien, sie haben nicht beleidigt, zurückbeleidigt, sie haben einfach Gottes Wort gepredigt. Und ich bin heute hier, um mich bei ihnen zu entschuldigen. Dann hat der Moody gesagt, okay, ich nehme Ihnen Ihre Entschuldigung an, aber nur, wenn Sie bis zum letzten Abend zu jeder meiner Veranstaltungen kommen. Und dann ist er da geblieben und am letzten Abend, das hat er dann nicht gemacht, an den anderen Abenden hat er dann einen Aufruf gemacht, um Jesus Christus aufzunehmen. Und der Erste, der gekommen ist, das war Gerard Slander. Und der war einer der ersten Missionare in China und war später der Erzbischof der anglikanischen Kirche in Hongkong. Was ich sagen möchte, dieser Mann hätte nie zu Jesus gefunden, Gerard Slander, wenn da nicht einer gewesen wäre, der bereit gewesen wäre zu leiden. Leidende, Verfolgte bringen Christus zu den Menschen. Das haben alle erlebt hier in diesem Buch. Daniel in der Löwengrube hätte beinahe sein Leben verloren, war bereit für Gott zu leiden. Was hat er gemacht? Nichts Kriminelles, hat einfach nur gebetet. Hat laut gebetet, hätte ja auch murmeln können, Fenster zu. Nein, er macht den Fenster auf und ruft laut und preist Gott, soll das alles hören. War sein Todesurteil. Aber weil er durch die Löwengrube, durch das Feuer der Verfolgung ging, hat Nebukadnezar, den Gott aller Götter, den wahren Gott kennengelernt und gesagt, das ist der wahre Gott. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du Leiden als ein Vorrecht siehst, mit Christus zu verschmelzen, so wie dieser Schlüssel, und dich mit Christus zu vereinen und ein Träger zu werden von Jesus Christus, dass andere Menschen durch dich Menschen Christus kennen.